Saint Thomas, 2. Oktober 1854, liebe Mutter. Gestern schrieb ich dir einige Zeilen in größter Eile. Die Post sollte abgehen. Im selben Augenblick wurde aber der Steamer von Europa signalisiert und nun verschob man die Abfahrt des dahin bestimmten Schiffes bis heute. Ich kann mich daher noch etwas ausführlicher mit dir unterhalten. Meine Tour nach Venezuela machte ich gerade in einem Monat. In 5,5 Tagen fuhren wir mit dem Schoner Isabel nach La Guaira. Die Hitze war groß, aber wir hatten für 4 Tage Eis an Bord, und während um uns her die See in der Sonnenhitze zu kochen schien und das Verdeck brannte, tranken wir unseren kühlen Grog und befanden uns sehr wohl. In La Guaira traf ich alle meine alten Bekannten wieder. Und da eine jener periodischen revolutionären Bewegungen in Venezuela vorüber war, so machte ich gute Geschäfte. La Guaira ist einer der heißesten Plätze auf der Erde. Ich schlief, natürlich ohne Decke, bei wagenweit offenen Balkontüren nach der See zu. Das Brausen der an Land schlagenden Wellen sinkt einen in den Schlaf. Gegen 5 Uhr morgens fängt es an, über dem schroffen Felsen, der in der Nähe von La Guairas das Cap Blanco bezeichnet, Tag zu werden. Diese Momente in der Frühe sind in den Tropen entzückend. Der Morgenstern steigt der Sonne voraus und schimmert in dem klaren Himmel mit fabelhaftem Glanze. Dann wird es allmählich lichter, bis endlich die See, die Berge und das leichte Gewölk, das sich am Horizont gesammelt, in vollem Brande stehen. Mit dem ersten Sonnenblick beginnt dann aber auch die Hitze, die aller Morgenromantik ein Ende macht. Man stellt sich unter ein Sturzbad, trinkt dann Kaffee und geht um 6 oder 6:30 so langsam als möglich an sein Geschäft. 4 meiner La Guaira-Freunde haben in kurzer Zeit 4 Schwestern geheiratet, die Töchter eines aus dem Unabhängigkeitskriege bekannten Colonel Avendaño. In eine 5. Schwester, die noch übrig geblieben ist und sehr schön ist, würde ich mich gewiss verliebt haben, wenn ich wüsste, wie ich eine Frau auf meinen Reisen mit mir nehmen wollte. Genug, dieser 4-fache Familienkreis in La Guaira machte mir viel Vergnügen. Einen Sonntagmorgen gingen wir alle hinaus nach einem indianischen Dorfe. Die Damen spazierten zu Fuß dahin morgens um 3 Uhr. Wir anderen kamen um 9 Uhr zu Pferde nach. Zuerst wurde in einem Bach, der von dem Gebirge stürzt, gefischt, dann gefrühstückt, den Tag über musiziert, geschlafen oder gespielt. Hierauf im Grünen im Bache gebadet, zuerst die Damen, dann die Herren, dann großes Diner und abends getanzt. Natürlich muss man sich für einen solchen Tag 2 oder 3 reine Hemden, 2 Paar weiße Anzüge und so weiter mitnehmen, denn sonst wäre bei der Hitze gar kein Komfort möglich. Abends um 11 Uhr galoppierten wir nach La Guaira zurück, während die Damen am nächsten Tage folgten. Wie bei meiner ersten Anwesenheit in La Guaira machte ich auch diesmal einen Besuch in Caracas, welches ich dir früher geschildert. Auf dem Gebirge, welches La Guaira von Caracas trennt, auf der sogenannten Silla de Caracas, überraschte mich ein fürchterlicher Sturm mit schwerem Regen, der mich oft von meinem Maultier hinabzuwerfen drohte. Das Tier konnte zuletzt auch nicht mehr gehen und drückte sich an eine Felsenwand, wo nun das Gewitter eine halbe Stunde lang auf uns hinabwütete. Da gegen einen solchen Regenguss gar kein Schutz möglich ist und die Kleider doch wieder trocken werden müssen, so zieht man in solchen Fällen gewöhnlich die Hosen aus, hängt sie mit den Schuhen und Strümpfen über den Sattelknopf und reitet in bloßen Leinen weiter, bis die allmächtige Sonne kommt und den Schaden wieder gut macht. In Caracas, dem klassischen Orte des Reitens und des Pferdehandels, blieb ich 4 Tage, und da man die dortigen Leute wegen aller Angelegenheiten bei Gelegenheit eines Pferdehandels am besten sprechen und erforschen kann, so ließ ich mich gleich auf diese Aventur ein, ritt den ganzen Tag Pferde zur Probe, hörte und sah bei dieser Gelegenheit, was ich hören und sehen wollte, und kaufte auch ein bildschönes Pferd, welches mit nächstem Schiffe von La Guaira nach Saint Thomas kommt. Ohne dass ich freilich noch recht weiß, was ich damit anfangen soll. 100 kleine, aber interessante Aventüren, die man bei solchen Geschichten erlebt, lassen sich nicht gut schriftlich schildern. Ich erzähle sie dir ein anderes Mal, hoffentlich mündlich. Von La Guaira ging ich, da kein Dampfboot mehr an der Küste von Venezuela geht, mit einer amerikanischen Barke in See von Puerto Cabello, wo ich ebenfalls früher schon Verbindungen angeknüpft hatte. Wiederum eines Sonntags machte ich mit einigen Freunden eine Jagdpartie in die Gebirge von San Esteban. Man will sich von den Geschäften der Woche durch eine solche Partie erholen. In der Wirklichkeit ist eine solche Tour eine schreckliche Strapaze. Man reitet so weit, wie es der Wald erlaubt, bindet dann die Pferde an und dringt mit großen Messern und Gewehren in die Büsche. Es handelte sich diesmal darum, einen großen, hohlen Baum zu finden, in dem man bei einer früheren Gelegenheit einen besonders großen Affen bemerkt hatte. Durch Büsche, Ranken, Dickicht, Bäche und Felsen suchten wir 2 Stunden lang und fanden den Baum endlich. Er war oben und unten durchlöchert, und jeder der Gesellschaft besetzte jetzt eins dieser Löcher, darauf bedacht, den Affen in einem Sack lebendig zu fangen. In das unterste Loch wurden hierauf Gewehre abgefeuert, und sofort hörten wir auch ein vernehmliches Brummen und Poltern in dem Innern des Stammes. Der Affe war in der Tat vorhanden und schien sich nicht wenig über den Spektakel und den Pulverdampf zu ärgern. Unsägliche Mühe gaben wir uns, um ihn zum Hervorkommen zu reizen. Aber er widerstand hartnäckig. Da im Momente, wo wir die Belagerung aufgeben wollten und in der Tat die Säcke zurückgehalten waren, stürzte das Tier hervor. Die Läufe unserer Gewehre folgten ihm jetzt, aber der eine der Sonntagsjäger schoss vorbei, mein Gewehr war feucht geworden und ging nicht los, und ehe ich ein neues Zündhütchen aufsetzen konnte, war unser Affe längst außer Sichtweite. Sehr niedergeschlagen traten wir den Rückzug an und würden keinen Trost gefunden haben, wenn nicht einer der Kompanie durch Zufall einen höchst merkwürdigen Vogel geschossen hätte, nämlich einen König der Aasgeier. Die Aasgeier heißen in Amerika Zamuras, Zopilotes oder Gallinazos. Es sind schwarze Vögel von der Größe eines kleinen Truthahns. Ihr Schnabel sieht einem Hühnerschnabel ähnlich, sie haben einen hässlichen, niedrigen, schwarzen Kamm auf dem Kopfe und sehen überhaupt traurig und eklig aus. Für die Bewohner der Städte und Dörfer sind diese Tiere aber ein wahrer Segen, denn sie vertilgen allen Unrat, Abfall von Fleisch und so weiter, dann Sachen, welche die faulen Bewohner gewiss nicht die Mühe nehmen würden, weit fortzubringen, und die dann unendlich Gestank und Pest und Tod mit sich bringen würden. In Medellin in Neugranada, welches noch die ziemlich große und sehr hübsche Stadt ist, fand ich in den besten Häusern nicht einmal einen Abtritt. Man verrichtet sein Bedürfnis im freien Hofe, und die Zopilotes sitzen auf den Dächern und warten nur darauf, bis man fertig ist, um die Sache zu beseitigen. In Veracruz in Mexiko werfen die Köche allen Küchenunrat auf das Dach oder in den Hof. Auch stellt man jeden Morgen den Dreck und Kehricht des Hauses in einer Kiste vor die Tür, und die Zopilotes sind gleich bei der Hand, die Sache zu untersuchen und nur den Staub und Schmutz einer gelegentlichen Karre zum Wegschaffen zu überlassen. Der Staat beschützt diese Aasgeier aller Orten. Es steht eine Strafe von 5 oder 10 Talern darauf, wenn man einen solchen Vogel tötet, und die Tiere sind daher in großer Zahl vorhanden und fast so zahm wie Haustiere. Über diese Vögel herrscht nun ein König. Er sieht ganz anders aus als seine Untertanen. Er ist größer, hat einen bedeutenden Kopf, der aber ganz kahl ist, und auf dem wunderschönen gekrümmten Schnabel trägt er eine kleine Krone. Der untere Teil des Leibes hat schwarze Federn, wie die der gemeinen Zopilotes, aber die Schwingen und der Nacken und der Hals sind weiß, und zwar rötlich weiß, so dass man nicht anders aussieht, als hätte der schwarze Vogel einen Hermelinmantel umgehangen. Furchtbare Krallen bezeichnen das Handwerk des königlichen Tieres. Dieser Vogel erscheint nie in Städten oder Dörfern und ist überhaupt sehr selten. Er lebt in Wäldern und Savannen an den Ufern großer Flüsse und erscheint nur da, wo irgendein bedeutendes Tier gefallen, ein Pferd, ein Stier oder ein ansehnliches Wild. Zu diesen stellen sich natürlich auch die schwarzen Zopilotes ein, denn die riechen alles, was in der weitesten Ferne geschehen ist. Ist aber ein König in der Höhe, so wagt niemand, das gefallene Tier zu berühren. Im Kreise sitzen sie um das Aas, was ihnen lieblich entgegenduftet, und warten, bis der König erscheint. Endlich naht dieser, gewöhnlich mit der Königin, die ihrem Gemahle ähnlich sieht. Majestätisch lässt sich das hohe Paar auf dem Aase nieder, und es ist ein höchst merkwürdiges Faktum, dass der König sich dann damit begnügt, dem gefallenen Tier die Augen auszuhacken. Hat er dies getan und die Augen gespeist, so schwingt er sich empor und verschwindet wieder im Walde. Erst dann fallen die Untertanen, die gemeinen Zopilotes, über das Aas her und vertilgen es bald bis auf die Knochen. Dieses merkwürdige Schauspiel habe ich mit eigenen Augen gesehen, als wir den Magdalena-Strom hinauffuhren und eine Schar Zopilotes um einen großen toten Kaiman gelagert fanden. In ehrfurchtsvoller Entfernung saßen die Zopilotes um das Aas, auf dem sich aber der hermelingeschmückte König niedergelassen hatte. Wir feuerten damals unsere Gewehre auf den König ab, aber die Entfernung war zu groß, um zu treffen. Viele der Zopilotes flogen bei dem Knall davon, der König blieb aber ruhig sitzen und sah uns lange Zeit verwundert nach. Wir fuhren auf einem Dampfboot und konnten nicht halten. In San Esteban, unweit von Puerto Cabello in Venezuela, traf aber einer meiner Begleiter den König und erschoss ihn am Sonntag, 24. September 1854. Ich legte sogleich Beschlag auf den Kadaver für das Detmolder Museum. Der Vogel ist vorzüglich ausgestopft und liegt bereits zum Versand verpackt bereit. Dies kannst du Karl mitteilen. Am 25. September ging ich wieder in See und erreichte gestern Morgen 4 Uhr Saint-Thomas. Dein Wohlsein, liebe Mutter, freut mich von Herzen und ich wünsche, dass es fortdauern möge. Grüße Köln und danke ihm für seinen Brief. Ebenfalls meine herzlichen Grüße an die Erlinghauser. Von Herzen, liebe Mutter, dein Georg. Saint-Thomas, 16. Oktober, liebe Mutter, nachdem ich diesen Brief geschrieben hatte, kam er doch für den letzten Steamer zu spät auf die Post. In den letzten 14 Tagen ist hier weiter nichts passiert. Ich warte jetzt auf die Europäische Post, um meinen weiteren Reiseplan einzurichten. Mit herzlichem Gruß, dein Georg. Punkt.